Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, dem Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Ich bin Tobias Weckenbrock und freue mich, dass du zuhörst. Es ist Donnerstag, der 16. Juli 2026 übrigens. Wir veröffentlichen heute einen Tacken früher, weil ich gleich zur Ratssitzung gehen werde. Eine Mammutsitzung mit 40 Tagesordnungspunkten. Und die beginnt um 17 Uhr und dann wollte ich euch schon vorher mit dem Update aus dieser Woche beglücken. Wir starten, ehrlich gesagt, in eine richtig schöne, nette Sommerfolge, passend zum Ferienbeginn jetzt am Freitag. Diesmal ist Annika Faust zu Gast hier im Studio. Mit ihr spreche ich darüber, wie heiß es auf vielen Spielplätzen in unserer Stadt werden kann, wie Familien damit zurechtkommen und wo es schattige Alternativen gibt. Außerdem erzählt sie uns was zu einem neuen Wandbild an der B235, das gerade viele Blicke auf sich zieht. Dahinter steckt jede Menge Liebe zu Castrop-Rauxel. Annika hat die Hauseigentümer getroffen, auf deren Fassade das Erin-Fördergerüst und die Stadt- und Europahalle glänzen, und erzählt ihre rührende Geschichte. Später ist dann noch Johannes Wenzel im Studio, mit dem spreche ich über einen Gerichtsprozess, der wieso skurril war, dass er fast auch Stoff für eine Nachmittagssendung bei Richterin Barbara Salesch oder Alexander Holt oder wie die alle heißen, gewesen wäre. Das ist irgendwie True Crime, aber auf einem anderen Level. Diesmal wird es also eher unterhaltsam als düster. Bevor wir mit den großen Themen loslegen, starten wir aber wie immer mit den harten Fakten der Woche. Hier sind unsere Kurznachrichten. Neue Feuer- und Rettungswache. Der Castrop-Rauxler Stadtrat entscheidet heute dann als einen von 40 Tagesordnungspunkten unter anderem über eines der größten Projekte bzw. der teuersten der Stadtgeschichte. Es geht um den Neubau der Feuer- und Rettungswache an der B235 Ecke Klöcknerstraße in Habinghorst. 78 Millionen Euro soll das Projekt schwer sein. Deutlich mehr als die ursprünglich erwarteten grob 50-60 Millionen. In diesem Preis enthalten sind aber dann nicht nur Planung und Bau, sondern auch das Gebäudemanagement in gewissen Teilen für die nächsten 25 Jahre. Die bisherige Feuerwache an der Frebergstraße in Castrop stammt aus den 50er Jahren, ist mal in den 80ern erweitert worden, entspricht schon lange aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt gilt der Neubau als Pflichtaufgabe und soll deshalb über einen Kommunalkredit finanziert werden. Die Aufsichtsbehörden sollen schon zugestimmt haben. Wir begleiten die Ratssitzung natürlich live und halten euch auf rn.de dann im Live-Newsblog über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden. So, und übers Wochenende spielen wir dann auch die anderen Themen, die da gelaufen sind. Tobias Weckenbrock ist für euch vor Ort. Kanaldeckel. Zum 100. Geburtstag bekommt Castrop-Rauxel jetzt ein ziemlich außergewöhnliches Denkmal. In der ganzen Stadt werden insgesamt 30 Kanaldeckel mit einem Jubiläumslogo eingesetzt. Den ersten hat Bürgermeister Reiko Krawanja in dieser Woche gemeinsam mit dem EUV-Vorstand am Lambertusplatz beim Bormannbrunnen eingesetzt. Die neuen Deckel zeigen den Stadtnamen und erinnern an das Gründungsjahr der Stadt 1926. Gleichzeitig werden damit alte und marode Schachtdeckel ersetzt. Die ausgebauten Exemplare landen dann übrigens nicht auf dem Schrott, sondern werden eingelagert und später mal bei Bedarf wiederverwendet. Ein kleines Detail im Straßenbild also mit einer großen Botschaft zum Stadtjubiläum. Heimerziehung. Die Kosten für diesen Teil der Jugendhilfe, wo Kinder und Jugendliche also in Kinderheimen groß werden müssen, sind in Castrop-Rauxel in den vergangenen 5 Jahren massiv gestiegen. 2020 wurden noch 8,3 Millionen Euro dafür ausgegeben. Im vergangenen Jahr, also 2025, waren es 14 Millionen. Überraschend ist dabei, die Zahl der Kinder in den Einrichtungen ist eigentlich praktisch gleich geblieben. Teurer geworden sind vor allem die einzelnen Hilfen. Gründe sind höhere Personalkosten, die Inflation und immer komplexere Fälle, hat jetzt ein Experte vor dem Fachausschuss referiert, also die, die eine intensivere Betreuung erfordern. Insgesamt steigen auch die Ausgaben der Jugendhilfe deutlich an in Summe. Gleichzeitig hält die Stadt aber auch mehr Erstattungen von anderen Kostenträgern. Kneipenabschied. Am Mittwochabend hieß es endgültig Abschied nehmen vom Dudelsack in Habinghorst. Die Kultkneipe an der Lange Straße öffnete dort ein letztes Mal ihre Türen. Nach einem längeren Streit zwischen Betreiberin und Ordnungsamt ist ihr letztlich die Konzession entzogen worden. Schon zuletzt durfte Elli nur noch bis Mitternacht öffnen. Eigentlich hatte sie sonst bis 5 Uhr am nächsten Morgen auf und sagt, ohne diese lange Öffnung ergibt das hier alles gar keinen Sinn mehr. Zum Abschied hat die Inhaberin noch einmal alle Stammgäste und Freunde der Kneipe eingeladen und hat mit einem Augenzwinkern gesagt, der Alkohol muss schließlich weg. Ein Satz, der wohl ganz gut zu diesem letzten Abend passt. Meine Kollegin Katja Schneider hat sich mit Elli unterhalten und liefert auf rohrnachrichten.de ein entsprechendes, inspirierendes und tiefes Stück zu dieser Kneipe. Kriegsgebiet. Der Castrop-Rauxler Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Justiz- und Verbraucherschutzministerium, kompliziert, Frank Schwabe also, ist zu politischen Gesprächen in die Ukraine gereist. Nach einer Zugfahrt über Nacht von Polen aus ist er am Donnerstagmorgen in Kiew angekommen. Dort stehen unter anderem Gespräche mit hochrangigen Vertretern von Politik und Justiz auf dem Programm, unter anderem dem stellvertretenden Justizminister der Ukraine, hatte er am Mittag, als wir hier aufgenommen haben, schon gesprochen. Außerdem besucht Frank Schwabe, der auf Schwerin wohnt, die Stadt Butscha. Das ist die Stadt, in der russische Kriegsverbrechen wie nirgendwo sonst sich abgespielt haben und dokumentiert wurden. Das schon im Jahr 2022. Im Mittelpunkt seiner Reise stehen Fragen der Strafverfolgung, also was Kriegsreparationen und Kriegsschäden angeht, aber auch Kriegsverbrechen und der Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung und den Europarat in der Ukraine gegen den Aggressor Russland. Trotz der gefährlichen Lage hält Frank Schwabe den Besuch für sehr wichtig. Er sagt, Europa müsse den Menschen vor Ort zeigen, dass sie nicht vergessen werden. Und den Menschen hier in Deutschland müsse man zeigen, wie wichtig es ist, unsere Freiheit mit der Ukraine zusammen zu verteidigen. Das waren unsere Kurznachrichten und jetzt wird's ein bisschen ausführlicher, so wie ihr das kennt. Wir steigen tief ein. Erster Studiogast feiert eine Podcast-Premiere. Ich sage herzlich willkommen und hallo, liebe Annika Faust.
Ja, hallo, ich freue mich.
Schön, dass du bei uns bist. Du bist ja für uns nicht als festangestellte Redakteurin in der Redaktion tätig, sondern bist freiberuflich als freie Journalistin, freie Mitarbeiterin, so nennen wir das. Darum kommst du nicht so oft vor, aber total cool, dass du da bist, denn auch freie Mitarbeiter gehören ja zu unserem festen Stamm an Mitarbeitern und die können wir immer losjagen zu oft auch sehr bunten Themen, wo man jetzt nicht unbedingt politisches oder stadtgeschichtliches Hintergrundwissen von 100 Jahren braucht, so wie ich das vielleicht eher habe.
Ja.
Und in diesem Sinne sprechen wir heute über zwei Themen. So ist zumindest meine Vorstellung. Es ist so heiß in dieser Woche und da haben wir dich mal auf Spielplätze geschickt. Du wolltest einfach mal wissen, ist es nicht für die Menschen viel zu heiß und vor allem für die Kinder zu Spielplätzen zu gehen? Was war dein Ergebnis dieser Recherche, Annika?
Jo, richtig. Also Ergebnis waren auf jeden Fall einige Schweißperlen. ich habe es mir nicht ganz so heiß vorgestellt. Wir müssen ja sagen, jetzt gerade sind so 30 Grad. Ich erinnere mich aber noch an die Tage, wo es auch an die 40 schon ging. Trotzdem war es sehr heiß. Also ich bin mit meinem Thermometer losgezogen und habe dann mal so ein bisschen rumgemessen an den verschiedenen Spielgeräten, ob Rutschen, ob Schaukeln. Und was mich besonders fasziniert hat, war, dass ich mich einmal aufs Trampolin gesetzt habe und dann schon an meinem Hintern gemerkt habe, oh, das ist ein bisschen warm. Habe dann direkt das Thermometer natürlich drauf gehalten und es hat 56,6 Grad angezeigt. Ja, Also schon eine Hausnummer.
Kann man sich also den Gang in die Sauna sparen und sich einfach eine Stunde aufs Trampolin legen. Du warst jetzt an zwei sehr beliebten Spielplätzen. Mhm. Und zwar einmal an dem neuesten, den wir in der Stadt haben, am Castroper Holz. Vielleicht schilderst du mal einmal da die Situation. Und wir waren noch in einem Wald, im Grutholz, in Deininghausen. Also wie ist das so im Vergleich da ausgefallen?
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall relativ unterschiedlich. Die Sonne hat zwar bei beiden Spielplätzen geknallt, aber was auf jeden Fall ein großer Unterschied war, beim Grutholz war es wie ausgestorben. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, wegen der prallen Hitze kommt da gar keiner hin. Und am Castroper Holz war dagegen schon ein bisschen was los. Ich erkläre mir das so ein bisschen damit, dass es da ja auch die Wasserspielanlage gibt, was mir viele Familien erzählt haben, dass sie extra dafür dahin kommen. Tja, und dann war eben große Enttäuschung. Die ist nämlich gerade kaputt, wird derzeit repariert, hat der EUV auch schon darüber informiert, dass ein Ersatzteil bestellt ist. Das ist gerade auf dem Weg, aber ja, viele Familien waren eben gestern enttäuscht. Trotzdem gibt's da einige Schattenstellen, die es jetzt im Grutholz nicht gibt. Da war wirklich die pralle Sonne auf dem Spielplatz und der Sand war da auch bei um die 46 Grad, wenn ich mich richtig erinnere. Beim Castroper Holz war es ein bisschen weniger, um die glatten 40, aber immer noch sehr heiß. Und was am Castroper Holz dann natürlich wie eine Erleichterung war, war dann der Eiswagen. Da war der Aufschrei dann natürlich sehr groß und die Schlange entsprechend lang.
Ich habe jetzt, wo du es erzählst, schon diese wunderbare Melodie von der Insel mit zwei Bergen, glaube ich, ne?
Ja.
Hab ich schon im Ohr. Wenn der Eiswagen bei uns in der Siedlung vorfährt, dann ist da auch immer Alarm bei den Kindern. Was sagen denn Eltern? Bleiben die dann bewusst lieber irgendwie zu Hause? Gehen die in den Wald spazieren? Oder, also du hast ja auch Leute auf dem Spielplatz angetroffen, gehen trotzdem hin, ne?
Auf jeden Fall. Also selbst am Grutholz habe ich dann letztendlich eine Familie angetroffen und die sagten auch, Hauptsache raus, nicht irgendwie in den stickigen Räumen bleiben. Und auch wenn es heiß ist, haben die Kinder trotzdem ihren Spaß. Natürlich ist Trinken ganz wichtig, wurde dann auch am Castroper Holz sehr ernst genommen, da wurde dann öfter mal für eine Trinkpause hergerufen und ja, die Kinder zieht es eben raus und die finden auch ihren Spaß dann in kleineren Schattenfeldern. Ich habe zum Beispiel den zweijährigen Aaron getroffen, der hat dann seine Sandburg eben im Schatten gebaut, also dem macht das dann nicht wirklich was aus.
Sehr schön. Ein anderes schönes Thema, letztlich ist ja ein schönes, ein buntes Familienthema, ist, eine Sache wollte ich noch loswerden. Man kann ja, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen, sich auch nochmal einen Spielplatz auswählen, wo tatsächlich mehr Schatten ist. Also da könnte man tatsächlich am Castroper Holz, kommt man ganz gut zurecht. Am Grutholz gibt es auch ein paar Schattenstellen wie Sonne. Schlecht zum Beispiel wäre der Spielplatz an der Waldenburger Straße, an den Abwiesen, in den Abwiesen in Ickern. Da ist tatsächlich, glaube ich, so kein natürlicher Schatten. Mhm. Da ist einfach pralle Sonne. Aber gut, das weiß dann die Familie, die losgeht, wahrscheinlich auch am besten selbst. Und es gibt auf der städtischen Homepage auch sogar eine Übersicht über die Spielplätze in der Stadt. Ich glaube, 40 Spiel- und Sportflächen gibt es insgesamt. Da kann man sich nochmal schlau machen. Also insofern, es gibt Möglichkeiten für euch, nach draußen zu gehen. Ansonsten gibt es noch ein wunderbares Thema, das wir aufgeschnappt haben. Und da haben wir gesagt, das ist genau das Richtige für Annika. Wir haben dich zur B235 Richtung Merklinde geschickt, Wittener Straße. Und da hast du eine Hausfassade gesehen. Die ist einigermaßen einmalig in Castrop-Rauxel.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wortwörtlich ein buntes Thema. Da wohnen nämlich Tatjana Affeld und Carsten Schröter. Und die zwei dachten sich, komm, wir verschönern mal ein bisschen unsere Hausfassade. Und deren Haus schmückt jetzt ein Wandbild, was viele Wahrzeichen von Castrop-Rauxel zeigt. Also zum Beispiel den Irinförderturm oder die Lutherkirche. Ja, und die waren selber total stolz und total begeistert, haben schon viel gutes Feedback gekriegt und ja, sind einfach nur happy.
Ja, gerade an so einer vielbefahrenen Straße, ne, da ist natürlich, fahren Tausende jeden Tag vorbei. Wie ist dieses Wandbild denn entstanden?
Also die Idee hatten die zwei wohl schon länger. Also grundsätzlich wurde erstmal das Haus von außen gestrichen, ganz schlicht in relativ normalen dunklen Farben, sage ich mal. Und dann war die Idee, ne, hier muss irgendwie noch was anderes hin. Und Tatjana und Carsten hatten dann die Idee, irgendwas mit Castrop. Die zwei sind nämlich Ur-Castrop-Rauxler und dachten sich, komm, wir brauchen irgendwas, womit wir uns identifizieren, worauf wir stolz sind. Hatten dann diese Idee und haben die dann ganz hochmoderne durch die KI gejagt, wie Tatjana erzählt hat.
Aha.
Und waren dann letztendlich total begeistert und dachten wir, komm, genau das wollen wir, genau das machen wir. Und
also nochmal, die Motive oder Fotos oder Silhouetten von den Gebäuden haben sie in die KI hochgeladen und dann eine fertige Skyline bekommen oder als Grafik oder überhaupt bei der Ideenfindung?
Ich glaube tatsächlich eher bei der Ideenfindung. Also so wie sie mir das erzählt haben, haben sie schon gesagt, okay, wir hätten gerne was mit Castrop-Rauxler Wahrzeichen. Und da hat die KI dann eben ein paar Vorschläge gezeigt, wie eben die Lutherkirche oder den Irin-Förderturm. Und daraus ist dann letztendlich dieses Wandbild entstanden.
Cool. Und wer hat es dann auf die Wand gebracht?
Das war ein Sprayer, der wohl schon mal bei Ihnen gewesen ist. Die Gartenmauer habe ich dann letztendlich auch noch gesehen. Die ist auch nämlich ganz bunt besprüht hinten. Und genau, von dem Werk waren die zwei schon total begeistert. Und die haben gesagt, komm, der darf nochmal kommen. Sein Name ist Emil und der sprüht wohl regelmäßig extra so Pottbilder und hat das jetzt letztendlich auch dort gemacht.
Wie lange dauert dann so eine Arbeit?
6 Stunden. Ich muss sagen, das kam mir erst relativ lang vor, aber ich dachte
super schnell, oder?
Ja, ich glaube, es ist schneller, als ich dachte. Also ich dachte, wir sprayen erstmal eben so die Wand besprühen, aber da steckt ja richtig Taktik hinter. Und wie Tatjana mir dann erzählt hat, auch echt viel künstlerische Freiheit. Also das Bild ist jetzt endlich relativ grün geworden, was gar nicht so geplant war. Und als der liebe Emil angefangen hat, mit grün zu sprühen, dachten sich die zwei wohl erst, oh Gott, was wird das denn jetzt? Ja, genau. Aber sie dachten sich, komm, wir haben Vertrauen und sind mit dem Ergebnis total zufrieden.
Jetzt warst du da. Wir zeigen auch, wie das Bild aussieht. Ich glaube, es lohnt sich aber auch, auf die Details zu achten. Du hast auch ein paar Details fotografiert, ne? Also es ist nicht einfach nur jetzt Irin-Fördergerüst und so, sondern es tauchen dann, wenn man näher dran geht, auch noch Details auf, die Spaß machen, glaube ich, ne?
Auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich zugeben, das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das habe ich erst auf den Fotos dann entdeckt, dass oben so ein ganz kleiner Heißluftballon um so ein rundes Dachfenster gemalt ist. Das habe ich, als ich davor stand, gar nicht gesehen.
Sehr schön. Also, wo muss man hin, wenn man das sehen möchte?
An die Wittener Straße, ungefähr beim Lidl und dann Richtung Merklinde. Einfach, kann man eigentlich nicht übersehen.
Vielen Dank, Annika. Ich weiß nicht, wie hat sich dein Debüt hier bei uns im Podcast angefühlt?
Ich fand's richtig cool. Locker flockig, hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Also, wenn du wieder für uns arbeitest und wieder tolle Themen mitbringst, dann werden wir dich garantiert hier auch nochmal wiederhören. Vielen Dank dir und Glück auf.
Gerne.
Unter Podcasts ist ja das Genre True Crime immer sehr beliebt. Wir haben auch einen eigenen True Crime Podcast, auf den ich an dieser Stelle gerne nochmal hinweisen möchte, der auch weit mehr Hörer hat, ehrlich gesagt, als unser. Der heißt Ohne Bewährung und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als wir diesen Podcast gestartet haben, da war Nora ja hier noch der Host und Nora ist auch der Host bei Ohne Bewährung, macht das immer noch. Also kleiner Hörtipp, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Heute wollen wir auch über True Crime sprechen, auf einem bisschen anderen, ich weiß nicht, Level vielleicht, weil die Gerichtsverhandlungen, die wir so Woche für Woche in Castrop am Amtsgericht aufgetischt bekommen, die sind eher vielleicht im Vergleich zu dem, was in True Crime Podcasts besprochen wird, Bagatellfälle, aber trotzdem geben sie uns immer einen guten Eindruck über das, was so los ist in der Juristerei. Und jetzt ist Johannes da, der war am Montag vor Gericht und erzählt uns von einem Fall. Hi Johannes erstmal.
Hi Tobi.
Das war die längste Anmoderation aller Zeiten.
Ja, auf jeden Fall, aber das passt ganz gut, weil das war auch bisher mein absolut längster Gerichtsprozess, dem ich beiwohnen durfte.
Okay, wie lang ging's?
Fast 2 Stunden.
Und es ist noch nicht zu Ende. Das können wir schon
mal vorstellen. Es ist noch nicht zu Ende. Ich bin dann raus und dann habe ich vorm Amtsgericht unsere Volontärin, die Sophie, begrüßen dürfen. Die musste dann auch noch warten, bis sie erstmal drankommen durfte mit ihrem Prozess, für den sie eigentlich kommen wollte, weil das alles sich nach hinten rausgeschoben hat. Durch diese Überlänge.
Und nächste Woche gibt es zu deinem Fall auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung. Zur Erklärung nochmal, wir werden praktisch, stimmt nicht? Oder du guckst?
Nee, alles gut.
Achso, ich dachte, du guckst so skeptisch, ich hätte was Falsches erzählt. Kurz zur Erklärung, das Amtsgericht in Castrop-Rauxel an der Bahnhofstraße schickt uns praktisch Ende der Woche immer eine Übersicht über die Themen und Termine des kommenden Montags. Es ist nicht so, dass nur montags Gerichtsverhandlungen stattfinden und man könnte auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hingehen, aber der Amtsrichter, der Vorsitzende Richter, der am Montag immer seine Verhandlungen macht, der bietet es einfach an, dass wir dazukommen. Theoretisch könnten wir auch allen anderen öffentliche Verhandlungen. Aber wir nehmen diese Einladung gerne an, weil es einfach dann montags für uns auch Sinn ergibt, auch zeitlich. Und wir können nicht alles abdecken, aber wir wollen einfach gerne die Justiz hier in Castrop-Rauxel bei uns in den Nachrichten vorkommen lassen. Und deshalb warst du am Montag da und auch die Sophie. Da wechseln wir dann ab und zu ab, weil das geht. Sind zum Teil 5-6 Verhandlungen und 5-6 Verhandlungen sich selbst nacheinander reinzuziehen. Genau. Ich meine, muss der Richter auch und die Staatsanwaltschaft in der Regel auch, aber wir versuchen uns da ein bisschen den Ball zuzupassen. Was wurde jetzt bei dir am Montag angeklagt? Worum ging es?
Ja, also es ist tatsächlich ein kurioser True Crime Fall oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Aber tatsächlich ging es um ein, ja, Streit, der da eskaliert ist, zwischen einem Handwerker und seinem Kunden. Und es ging um nichts weniger Banales als den Laminatboden, der da ausgelegt wurde bei dem Kunden. Und der war unzufrieden damit. Die Arbeit hatte der Bruder des Firmenchefs übernommen. Und besagter Firmenchef ist dann zu einem Ortstermin mit seinem Bruder in die Wohnung des Kunden gekommen. Das war alles im vergangenen Jahr, im Frühjahr, im April 2025. Und dann standen sie da, haben das Ganze begutachtet. Und die Fachmänner waren da anderer Ansicht als der Kunde. Und ohne dass ich das jetzt alles so genau wiedergeben kann, was da jetzt an diesem Laminatboden gestimmt haben soll oder nicht gestimmt haben soll, fiel dann irgendwann wohl offenbar der Satz: Verarschen kann ich mich selber, ich gehe zum Anwalt.
Okay.
Und das kam wohl alles nicht ganz so gut an. Also das hat wohl der Kunde so geäußert und dann muss es wohl irgendwie eskaliert sein. Und dabei kam, das kann man auf jeden Fall sagen, es zu irgendeiner Form eines Handgemenges. Mhm. Und dann durfte ich deshalb da fast 2 Stunden vor Gericht verweilen, weil 4 anwesende Personen 4 verschiedene Varianten dieser Story erzählt haben.
Also, aber angeklagt ist jetzt der...
Der Handwerks ist angeklagt, weil er wohl den Handwerker, also diesem Firmenchef, einen Faustschlag verpasst haben soll und den Arm umgedreht haben soll.
Okay.
Im Rahmen dieses Handgemenges. Mhm. Und daraufhin hat dann der Bruder einen Krankenwagen gerufen, einen Rettungswagen und die Polizei und die beiden Polizisten, die vor Ort waren, die durften dann auch nochmal ihre Version der Geschichte zumindest ergänzen. Und jetzt ist es wohl so, dass halt der Nebenkläger, also dieser Firmenchef, gesagt hat, der konnte jetzt irgendwie 6 Monate lang nicht arbeiten, weil die Schulter so schwer verletzt worden sei. Das wäre alles irgendwie total schlimm gewesen und hatte halt von schrecklichen Schmerzen, die er erdulden musste, gesprochen. Der Angeklagte hat da wohl irgendwie so zwischendurch... Hat er mal so irgendwie von wegen so erwidert, so ja, aber es war ja auch keine Schusswunde. Also die scheinen da sehr unterschiedlicher Meinung zu sein. Und das war halt alles so ein bisschen skurril und dramatisch. Also im Endeffekt muss man sich das halt so vorstellen, dass sie da halt irgendwie aneinander geraten sind. Und der Handwerker, der sagt halt, okay, er hat halt einen Faustschlag verpasst bekommen aus dem Nichts, der hat überhaupt nicht verstanden, was das jetzt sollte und das hätte er noch nie erlebt und dem hielt dann in der Kunde entgegen, ja, nee, das ist halt einfach nur, weil dieser Firmenchef mich halt von Anfang an für irgendeinen Kernassi gehalten hat. Der hat mich sofort verurteilt, nur weil
das
ich Bürgergeld
empfange. Ne?
Das war ein Zitat, das ist ein Originalzitat. Der hält mich für einen Kernassi, nur weil ich Bürgergeld empfange. Also das war ganz, ganz fuchsteufelswild. Und im Rahmen von dieser ganzen, von diesem ganzen Prozess, haben die sich halt auch so ein bisschen gezankt und so ein bisschen gegenseitig so angestachelt. Und beide wurden dann halt auch jeweils einmal vom Richter ermahnt, weil halt einmal in Richtung des Handwerkers gesagt hat, so jetzt hören Sie mal auf hier, um den heißen Brei zu reden. Der hat halt selber relativ viel lamentiert, viel so drumherum erzählt, hat so gesagt, so ja, Herr Vorgesetzter, das, also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn die Schulter dann so verletzt ist und so. Er hat auch so gemeint, so jetzt kommen Sie mal bitte auf den Punkt.
Okay, ja, eigentlich ist ja die Situation so. Vorne ist die Richterbank, da sitzt der Richter und daneben ein Justizangestellter, der so Protokoll führt und aufruft und solche Sachen macht. Dann gibt es direkt davor einen Stuhl, das ist quasi der Zeugenstand. Und an der einen Seite eine Bank für den Angeklagten mitsamt seinem rechtlichen Vertreter, Rechtsanwalt, Verteidiger. Und auf der anderen Seite, an der Fensterseite, sitzt die Staatsanwaltschaft. Also, und eigentlich ist ja das Prozedere so, bei Zeugenverhören fragt der Amtsrichter im Prinzip denjenigen, der im Zeugenstand sitzt, aus. Aber alle anderen kommen auch nur dran, wenn der vorsitzende Richter dann sagt, so jetzt die Staatsanwaltschaft, haben Sie Fragen an den Zeugen. Das heißt also, der Angeklagte sitzt daneben, hört sich das an und darf sich dazu ja in der Situation eigentlich gar nicht einlassen. Ne?
Deshalb gab es dann da jetzt so die eine oder andere Ermahnung. Und
weil natürlich, die fühlen sich dann gedrängt zu sagen, Moment, da stimmt doch gar nicht, was der da sagt und so, aber das ist ja gar nicht erlaubt, ne?
So ist es. Was erlaubt ist, ist natürlich, dass sobald dann eben der Richter halt dem Verteidiger aber eben auch die Erlaubnis gibt, so Fragen zu stellen, dann ist es auch durchaus erlaubt, dass der Verteidiger dann halt mal irgendwie mit dem Nebenkläger spricht und sagt, ja, dann zeigen Sie mir doch jetzt mal, wie der Angeklagte Ihnen die Schulter so schlimm verdreht haben soll. Und dann haben sie sich da in die Mitte von dem Raum zwischen den ganzen Beteiligten, du hast das ja gerade sehr schön räumlich skizziert, dass man das so gut visualisieren kann. Und in der Mitte stand dann der Verteidiger mit dem Nebenkläger und die haben das dann halt irgendwie vorgemacht, wie das abgelaufen sein soll. Also das war halt einfach, ich sag das jetzt mal, das war halt einfach ein bisschen bekloppt so. Also das war halt einfach eine sehr skurrile Situation. Dann kam halt später noch die Lebensgefährtin von dem Angeklagten dazu. Die hat auch wirklich viele Tränen vergossen. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie zu sehr darüber echauffieren, aber das waren halt einfach ganz, ganz viele Emotionen, die da halt irgendwie mit drin gesteckt haben. Und die Lebensgefährtin hat dann halt irgendwie darüber gesprochen, dass da halt kein Faustschlag, der hätte den halt nicht mit der Faust geschlagen und der hätte sich nur verteidigen wollen. Aber eine Ohrfeige wäre wohl drin gewesen, nachdem der Angeklagte ganz zu Beginn halt irgendwie gemeint hätte, er hätte ihn halt nur irgendwie beim Versuch nicht zu fallen, halt mit der flachen Hand berührt. Ja, flache Hand, Ohrfeige, das kann ich noch herleiten, warum das dann auf einmal ein Faustschlag war oder warum auch nicht. Alles irgendwie relativ skurril, aber ich versuche das jetzt mal alles zusammenzuführen, weil ich glaube, das ist auch schwer, dem zu folgen bei so vielen verschiedenen Varianten von der Erzählung.
Du sitzt ja hinten drin als Betrachter und denkst so, alter Schwede, was ist hier los? Und fühlst dich wahrscheinlich auch so ein bisschen versetzt in diese Zeit der Fernsehrichter Alexander Holt
halt
und so.
Ja, das ist wirklich best auf Barbara Salisch. Also, ja, absolut, absolut.
Wobei eigentlich Gerichtsverhandlungen in Castrop-Rauxel durchaus mal sehr drüber sein können, wo man denkt, also fürs Fernsehen wird das hier jetzt nicht taugen, aber hier scheint das ja wirklich anders gewesen zu sein.
Es gibt ja auch zwischendurch auch wirklich sehr ernste Situationen, die da halt auch verhandelt worden. So ist es
also
ja nicht,
unterm
aber
Strich,
das war halt eine verrückte Geschichte.
Was steht jetzt für das Gericht dann an? Also wie
ja,
kann...
Pass auf. Wir sind noch kurz vorm Strich.
Okay.
Und zwar haben dann ja auch noch die beiden Polizisten ausgesagt und die haben halt eben erklärt, dass es so gewesen sein muss, dass dann halt am Anschluss, als der Rettungswagen und die Polizei ankamen, nachdem halt eben der Nebenkläger, der hat wohl sich erstmal da irgendwie abgelegt in das Firmenauto, das geparkt hatte vor dem Haus des Angeklagten und hatte halt irgendwie im Auto gelegen und war wohl irgendwie so ganz benommen und hätte vielleicht irgendwie Kreislaufprobleme gehabt. Aber so innerhalb von so ein paar Minuten kam er dann halt zum Rettungswagen und dann wäre er wieder sehr, sehr laut, hätte sich sehr, sehr ausführlich echauffieren können.
Hat sich gut erholt, oder wie?
Genau, und deswegen haben eben auch die beiden Polizisten vor Gericht halt auch nochmal gesagt, ne, dass sie das damals schon mit in die Anzeige aufgenommen hatten. Ja, wir wollen hier niemandem was vorwerfen, weil wir sind keine Ärzte. Aber möglicherweise war das vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Okay.
Und so stand dann halt irgendwie dieser ganze skurrile Vorwurf im Raum.
Was sagt jetzt der Amtsrichter dazu? Also hat er sich schon dazu geäußert? Nein, weil das Urteil steht ja irgendwie noch aus, ne? Aber die Urteilsfindung scheint jetzt auch nicht so einfach zu sein vor diesem Hintergrund.
Das ist es. Also dem ging es genauso wie uns oder vielleicht auch wie jetzt den Zuhörern, dass das natürlich alles ziemlich unübersichtlich war. Und deswegen hat er gesagt, angesichts der Überlänge machen wir jetzt mal erstmal irgendwie eine Woche Pause. Und nächste Woche Montag am 20. müsste das, glaube ich, sein, da geht es dann um 14 Uhr weiter, da werde ich mich auch wieder in den Gerichtssaal setzen, weil ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt daraus wird, weil das ist halt echt nicht so einfach zu entscheiden. Also wenn du da jetzt halt irgendwie vier verschiedene Versionen von vier verschiedenen Leuten hast, die Polizisten können das natürlich so ein bisschen einordnen, aber die waren ja auch in dem Moment selbst in der Wohnung nicht dabei, wo das eskaliert sein soll. Aber ich bringe das jetzt alles nochmal vielleicht irgendwie so auf den Punkt, mit einer Frage. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie wirklich alles nötig war, nur wegen einem möglicherweise schlecht verlegten Laminatboden.
Gut, da ist natürlich ein Schaden, ein also finanzieller Schaden für den Kunden vermutlich entstanden, weil er oder
möglicherweise, also auch das ist ja nicht, also auch das wurde nicht vor Gericht geklärt, ob der Laminatboden jetzt korrekt angelegt wurde oder nicht.
Und die Frage, ob er bezahlt wurde, ist aber, also hat er die Rechnung
bezahlt? Das ist bisher noch nie erfolgt.
Okay, ja guck, also ja, ja
wirklich, viele Vorwürfe, viele Fragezeichen.
Dann wird's also Montag am Ende der Beweisaufnahme kommt es ja dann zu einem, also, ja ich weiß, Plädoyer ist glaube ich falsch, aber die Staatsanwaltschaft wird dann sagen, welches Strafmaß sie in diesem Fall für angemessen hält und anschließend wird die Verteidigung dann sagen, wie sie die Sache einschätzt und danach muss dann das Gericht, in diesem Fall der Einzelrichter, zu einem Urteil finden, auf Basis dessen, was die Beweisführung dann ergeben hat, aber auch was die jeweiligen juristischen Parteien jetzt anlegen für ein Strafmaß. Ne? Aber er könnte auch über das geforderte Strafmaß sogar hinausgehen. Da gibt es also freie Hand. Aber natürlich muss er in der Strafprozessordnung
die
Paragraphen dann darlegen und erklären, wie er zu diesem Urteil kommt. Ne?
Aber ich würde da jetzt auch gar nicht in seiner Haut bzw. in seiner Robe stecken wollen, weil das ist, glaube ich, wirklich dann auch so eine Ermessensfrage.
Es könnte auch einen Freispruch geben, ne?
Klar. Also da ist, glaube ich, alles drin in der Situation, weil einfach auch irgendwie alles unterschiedlich und mit wer weiß wie vielen Variablen da versehen ist in dem Fall. Also das war jetzt, glaube ich, schon, ich hatte jetzt schon viele interessante, sowohl irgendwie spannende als auch ernste, als auch irgendwie durchaus irgendwie amüsante Fälle, aber das war mit Sicherheit so der, ja, wie gesagt, bekloppteste so in Summe.
Also wie es ausgeht, werdet ihr als erstes erfahren, wenn ihr RN.de abonniert. RN Plus am Montag oder Dienstag werden wir dann auf jeden Fall über den Fortgang dieses Prozesses berichten und auch das Ergebnis mitteilen. Wenn ihr euch für andere Gerichtsprozesse interessiert, die können wir nicht immer hier im Podcast bringen, aber auf ronnachrichten.de, wie gesagt, haben wir verlässlich da auch Material, auch wenn das Gericht, glaube ich, jetzt vielleicht ein bisschen in die Sommerpause geht, das weiß ich gar nicht so genau. Schauen wir mal.
Wir können ja die Sommerpause nutzen, um mal über einen True Crime Comedy Podcast nachdenken.
Sehr schöne Idee. In diesem Sinne erstmal vielen Dank, Johannes, dass du dir das für uns angetan hast.
Gerne. Bis Ciao. Dann, Tobi.
Bevor wir Schluss machen mit Episode 243, noch zwei Termine für euer Wochenende. Wenn ihr für die ersten beiden Ferienwochen noch nach spontanen Ideen sucht, dann findet ihr auf ronachrichten.de einen Überblick über das Ferienprogramm Castrix explizit auf die ersten zwei Wochen bezogen. Da gibt es nämlich auch für kurzentschlossene, also Familien, deren Kinder noch Programm suchen, noch einige freie Angebote. Mit dabei ist zum Beispiel die Schools Out Party jetzt am Freitagnachmittag im Marcel-Kallo-Haus. Also direkt noch am letzten Schultag. Alle Informationen dazu auf rohnachrichten.de/castrop. Am Samstag lohnt sich dann vielleicht für euch ein Abstecher in die Altstadt. Von 10 bis 14 Uhr feiert die Volkshochschule, nämlich anlässlich 100 Jahre Castrop-Rauxel, auch ein großes Fest. Auf dem Marktplatz am Reiterbrunnen und rundherum. Es gibt Live-Musik von den Jacoustics und von TK Biragash. Den Namen kennt ihr vielleicht noch nicht, es sei denn, ihr seid schon Plus-Kunden bei uns, RN Plus, und habt mein Porträt über den tamilischstämmigen Castrop-Rauxeler gelesen. Seine Musik kennt man vor allem aber in den Ländern, wo Tamil-Pop sehr beliebt ist. Zum Beispiel in Indien, wo er unter den Spotify Top 100 schon mal war. Dieser Tamil-Pop-Künstler aus Castrop-Rauxel feiert also große Erfolge und ihr könnt ihn live und draußen und umsonst auf dem VHS-Fest sehen. 10 bis 14 Uhr am Samstag. Und dann habe ich noch einen Lesetipp für euch. Und zwar für alle, die sich besonders für Politik in Castrop-Rauxel interessieren. Seit einem halben Jahr inzwischen sitzt ja die AfD, die Alternative für Deutschland, im Stadtrat. Und unsere Redaktion hat sich diese ersten sechs Monate genau angesehen. Wie arbeitet jetzt die AfD eigentlich hier kommunalpolitisch? Welche Themen setzt sie? Welche Strategien verfolgt sie? Aber auch, wo macht sie Fehler? Ja, davon gab es auch ein paar. Und wie gehen eigentlich die anderen Parteien und Fraktionen mit der teilen als rechtsextremistisch eingestuften Partei um? Und vom Verfassungsschutz wird sie womöglich auch nicht umsonst beobachtet. Das heißt also, zwischen Brandmauer und der Haltung, wir müssen ja eigentlich mit allen reden, vor allem bei Sachthemen.
Herausgekommen ist eine ausführliche Analyse, die ich selbst geschrieben habe, mit vielen Einblicken in die politische Arbeit, in den Sitzungen und darüber hinaus. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Damit wir die Politik begleiten können, braucht es ein RN-Plus-Abo. Damit finanzieren wir letztlich nämlich unsere Arbeit. Das können wir nur für euch tun, wenn sich genug Leute finden, die bereit sind, für guten Journalismus vor Ort ein bisschen Geld zu bezahlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einfach mal einem solchen Link folgt und für ein paar Wochen mal RN Plus ausprobiert. Das ist zum Einstieg, wenn man neu ist, auch sehr günstig, kostet nur 1 Euro. Das ist erschwinglich für jeden und danach könnt ihr euch selbst ein Bild machen, ob wir gut genug sind für das, was ihr braucht. Damit wünschen wir euch jetzt einen geruhsamen und vergnüglichen Start in die Sommerferien. Natürlich werden wir auch in den nächsten Wochen versuchen, euch zuverlässig mit den wichtigsten Nachrichten aus unserer und eurer Stadt zu versorgen. Eine Spezialfolge haben wir übrigens auch schon produziert. Darin spricht mein Kollege Teve Schäfer zum 16. Jahrestag der Love Parade-Katastrophe von Duisburg mit der Mutter eines Todesopfers aus Castrop-Rauxel. Das ist ehrlich gesagt ein sehr bewegendes Gespräch, eins, das unter die Haut geht. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert jetzt den Podcast, aktiviert die Glocke oder folgt uns einfach so bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Amazon Music oder überall dort, wo ihr uns gerade hört. Ich bin Tobias Weckenbrock, sage danke, dass ihr dabei wart und wünsche schöne Tage. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.